D-Radio Wissen. Online-Talk.
Heute mit dem CT Online Talk am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Meine Gäste Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von der CT und Heise Online, willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Dann Falk Lücke, Autor und Aktivist bei der Digitalen Gesellschaft.
Moin. Schönen guten Morgen.
Und Don Dahlmann, der darauf bestanden hat, als Blogger vorgestellt zu werden.
Guten Morgen.
Ja, wir bemühen uns ja hier im Heise Online Talk, CT Online Talk, die Themen der letzten Woche, Wochen, Tage ein bisschen zusammenzubinden und zu analysieren und uns einen Reim drauf zu machen. Und ja, als ich vor der Sendung so mal ein bisschen durchgegangen bin und die Themen gesichtet habe, die wir da in unser Dokument geworfen haben, das war doch ein bisschen frustrierend. Also Jürgen, ich weiß nicht, du hast das ja zum größten Teil zu verantworten. Gab es nichts Lustigeres?
Naja, es gab schon lustigere Sachen, die gelaufen sind. Ich meine, man kann sich auch nochmal über die Piraten amüsieren und ihre ihren PR-GAU mit den Pressevertretern auf dem Niedersächsischen Landesparteitag, aber die sind jetzt irgendwie nicht so berückenden Themen dann.
Genau, also machen wir es mal konkret. Der erste Überschrift lautet hier Microsoft. Microsoft hat Quartalszahlen vorgestellt, die eher rot waren als schwarz, und hat Produkte vorgestellt, die in die Zukunft weisen und wieder in die schwarzen Zahlen weisen demnächst. Wie seht ihr das?
Naja, also bezeichnend ist erstmal, dass Microsoft tatsächlich zum ersten Mal, seit sie als öffentliche Company gehandelt werden, Verlust im Quartal ausgewiesen hat. Das war jetzt nicht aus dem operativen Geschäft, das heißt nicht aus dem laufenden Geschäft, sondern durch Abschreibung, allerdings ausgerechnet auf Online-Aktivitäten. Und Microsoft hat in den letzten Quartalen ständig mit dem Online-Geschäft auch Operativverluste gemacht und musste jetzt einen Firmenkauf abschreiben, der eben nicht so das gebracht hat, was man sich davon erhofft hat. Es zeigt sich immer wieder, dass Microsoft ausgerechnet in den Bereichen, in denen so die ganze Welt die Zukunft im Netz oder sonst wo sieht, extreme Schwächen hat. Das ganze Stammgeschäft, das Geschäft, wo sie wirklich ihr Geld mitmachen, ist Windows und Office. Und das ist, wenn nicht langweilig, dann doch sehr stark unter Druck.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal bei diesen Produkten bleibt, also weiß ich nicht, machen wir mal mit Office. Die haben diese Woche eine neue Office-Version vorgestellt, auch ein Online-Ableger davon, glaube ich, mit abgespeckten Features, aber du kannst es eben im Netz nutzen, so wie man das halt bei Google Docs und der Konkurrenz auch kann. Don Dahlmann, ist das irgendwie, macht das Produkt attraktiver? Weil Office, also wer heute zu Hause seinen Textbrief an die Mutter verfassen will oder so seine Hausarbeit schreiben will, der musste vor ein paar Jahren, kam der an Office nicht vorbei. So, heute gibt es Schreibprogramme wie Sand am Meer, die irgendwie nichts bis ein Bruchteil kosten von dem, was ein Office-Paket kostet. Und es läuft vor allen Dingen noch in Betrieben, Unternehmen.
Ja, die Office-Produkte gehen vor allen Dingen halt im Enterprise-Bereich. Also das heißt alles, was so Großlizenzen abkauft und so weiter, da geht natürlich noch viel. Das Gleiche gilt natürlich auch für Betriebssystem. Im Consumer-Bereich geht eine Office, kenne ich auch noch genügend Leute, die halt auf Office setzen, weil sie sagen, es ist das, was am besten funktioniert oder am ehesten noch funktioniert. Vor allen Dingen, weil ich eine Kompatibilität habe, eben auch mit allen Kunden. Das ein wichtiger Punkt ist, weil wenn man mit Libre oder Open Office arbeitet, ist das schon mal ein bisschen hakelig. Dann diese Online-Geschichte halte ich, also dieses Office 365, was sie da machen, das halte ich halt für ein bisschen gewagt, vor allen Dingen, weil das ja auch wieder Geld kostet. Und dann muss ich mich halt fragen, warum gehe ich nicht eben zu Google Docs oder zu anderen Anbietern, die es da mittlerweile gibt, die das in einer abgespeckten Form eben auch machen. Ich sehe auch die Problematik bei Microsoft, dass ihr Kerngeschäft, nämlich das Verkaufen von Softwarelizenzen, einfach schwer unter Druck gerät, einfach weil der PC-Markt nicht mehr wächst beziehungsweise eher schrumpft. Gleichzeitig sieht man auch, dass die Anteile von macOS weiterhin steigen. Viele Leute steigen um auf die Apple-Betriebssysteme. Da gibt es zwar auch dann ein Office, was man kaufen kann, aber das kostet, glaube ich, auch gar nicht mal so viel, wie das nochmal, glaube ich, 80 Euro.
Ja, da gibt es halt vor allen Dingen auch noch andere Alternativen.
Genau, so. Also da kann man auch ein bisschen mehr machen. Ich finde es halt schwierig im Moment für Microsoft oder die Firma überhaupt irgendwo einzuschätzen. Also wo steht sie eigentlich und für was steht sie? Also sie war lange halt so der Software-Gigant, der in diesem Bereich den Markt dominiert hat, so 80-90%. Und jetzt haben sie ihnen aber kein Angebot mehr und vor allen Dingen eben kein Online-Angebot mehr. Das Bing-Angebot läuft, und die anderen Sachen, die sie machen, so im Bereich Cloud und sonstige Geschichten. Da gibt es eine Menge gute Sachen. Wir hatten im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, dass SkyDrive zum Beispiel hat, glaube ich, mittlerweile 25 Gigabyte oder sowas, was man bekommt. Und das funktioniert alles auch seamless und das kann man auch mit seinem Windows Phone alles machen.
Aber da kommt kein Geld rein.
Es kommt kein Geld rein, nee. Und es ist vor allen Dingen keine richtige Strategie zu sehen, wo sie sagen, so okay, wir haben jetzt hier den Dienst und mit dem machen wir was.
Zu der Strategie sage ich auch noch mal was, aber Falk, du
hast ja, nee, also ich finde es eigentlich ganz interessant, dass du das so sehr, sehr skeptisch siehst. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass sich gerade große Player sehr aufeinander zubewegen. Auf der einen Seite Google, die ja damals Writely gekauft hatten, was dann in Google Docs umbenannt wurde, was demnächst dann nur noch G-Drive heißen wird und komplett ineinander verschmolzen sein wird. Eigentlich fährt Microsoft eine recht ähnliche Strategie. Sie kommen nur aus der anderen Richtung. Sie haben halt ein erfolgreiches Office- und Betriebssystemprodukt, was Google halt im Mobile-Market in gewisser Weise hat. Und sozusagen dieses Mergen all dieser Geschichten in Dienstleistungen und nicht mehr in Software, die ich verkaufe und die sich dann der Nutzer installiert. Das ist eigentlich etwas, was wir bei allen gleichzeitig so ein bisschen sehen, mit dem Unterschied, dass Microsoft halt für diese Sachen momentan Geld nimmt. Allerdings muss man auch sagen, sie sind am Markt, sie sind erfolgreich am Markt. Also Office ist zweifelsohne ein erfolgreiches Produkt. Und sozusagen die Integration von Software, die lokal läuft, mit Software, die remote läuft, also in der Cloud mehr oder weniger, mit, letzten Endes User Space, der dann auch in der Cloud und lokal liegt und gegenseitig gemirrored wird, das ist etwas, also da läuft die Zukunft auch ganz klar hin. Und insofern, so schlecht finde ich die Strategie jetzt nicht, auch wenn ich sozusagen sagen muss, das, was ich jetzt als Office Live im weitesten Sinne bezeichnen, das überzeugt mich persönlich noch nicht so wahnsinnig. Trotzdem, das Ding ist etabliert und auch nicht ganz ohne Grund, denn es läuft schon relativ smooth und da muss man sagen, wenn du von LibreOffice und OpenOffice sprichst, da ist die Integration in eben solche Cloud-Dienste im weitesten Sinne bislang zumindest noch eher mangelhaft.
Das ist also, das Seltsame ist ja, man redet jetzt über Microsoft und es kommt einem so vor, als wären sie jetzt plötzlich der arme Underdog, den man zu bemitleiden hätte. Das war vor 5 Jahren sicher in der öffentlichen Wahrnehmung auch noch anders. Aber es ist natürlich auch was dran. Also mir kommt es ein bisschen so vor, als wäre Microsoft so die IBM der 2010er Jahre. Also ich vergleiche die mal so ein bisschen mit IBM in den 80ern und 90ern, wo plötzlich dieser Riesenkonzern auch zum Underdog wurde und es OS2-Fangruppen gab, die OS2 als sozusagen das wilde Underdog-System gegen Microsoft positionierten. Und
du jetzt Windows-Fangruppen?
Wer weiß, Windows 8-Fangruppen gegen die Dominanz von Apple und Google, warum nicht? Also wenn man mal 2 bis 3 Jahre in die Zukunft guckt, es ist in dieser sehr verrückten Branche ist vieles möglich.
Aber der Punkt ist doch irgendwie, wenn du das mit IBM vergleichst, die haben wenigstens eine klare Strategieschnitt gemacht. Die haben irgendwann gesagt, okay, wir machen keinen Konsumkunden, keinen Endkundenbusiness mehr, wir machen nur noch Geschäftskunden. Wir verkaufen die PC-Sparte und weg. Und das Merkwürdige bei Microsoft ist, dass ich nicht sehe, wo sie jetzt hinwollen. Sie machen immer so einen halbherzigen Versuch. Sie machen ein neues Betriebssystem, das auf Tablets läuft, aber da kann man dann auch wieder auf die alte PC-Oberfläche wieder umschalten.
Das ist doch super eigentlich.
Sie stellen ein neues Tablet vor, was sie jetzt endlich auch mal selber bauen, damit sie sich nicht die Hardware immer von ihren Zulieferern versauen lassen müssen. Aber dann machen sie wieder 2 Tablets. Das eine mit einem, würde ich sagen, zukunftsträchtig, arm, stromsparend, schön klein und leicht, aber dann ein zweites, wo ein Lüfter drin ist, was groß ist, was schwer ist, was Intel hat, nur damit da auch Office drauflaufen kann. Und das sind so Strategien, wo ich nicht weiß, wo wollen die denn jetzt eigentlich hin?
Also bei den Tablets ist es tatsächlich so, dass sie das zweite Ding brauchen, einfach für Großkunden, also die das halt in ihrer Logistik und sonst wo einsetzen.
Ja, aber dann sollen sie das anders verkaufen, dann sollen sie bei so einer Veranstaltung hingehen und sagen, Leute, wir haben ein Tablet, das ist der Massenmarkt, das ist das Ding, was ihr haben wollt. Und irgendwann für Großkunden gibt es dann halt auch noch so
dieses andere.
Aber so weiß man einfach nicht, wo wollen die jetzt hin?
Ja, ich wollte noch sagen, ich meine, Microsoft gehört jetzt nicht zum verarmten Internetadel. Also die verdienen, glaube ich, $5 oder was pro verkaufter Android-Lizenz, wo sie Patente drin haben. Und gerade diese ganzen Patentgeschichten ist das, wo sie viel Geld mit verdienen. Also die werden jetzt nicht morgen pleite gehen. Man kann sich natürlich fragen, ob das der Ankauf zum Beispiel von Skype für 8, irgendwas Milliarden, ob das jetzt so wahnsinnig sinnvoll war und was das bringen soll.
Aber ich mache mir auch keine Sorgen um Microsoft. Ich hätte nur einfach gerne wenn man sich den Smartphone-Markt und Tablet-Markt anschaut, dann würde man einfach gerne um der Innovation willen konkurrenzfähige Produkte mit unterschiedlichen Ansätzen haben, die eine Auswahl bieten und verschiedene Ansätze bieten.
War das jetzt die Überleitung zu Nokia?
Nein, noch nicht. Da sind wir noch nicht. Jetzt ist erstmal Jürgen dran. Schnappt immer schon nach Luft in die ganze Zeit.
Bevor ich in Schnappatmung verfalle, es ist ich denke, es ist tatsächlich so, wir müssen, natürlich ist Microsoft weit davon entfernt, irgendwie pleite zu gehen. Aber was du meintest, dieser Strategieschnitt, den IBM damals gemacht hat, dem ging ein sehr schmerzhafter Prozess voraus. Und ich glaube, in dieser Phase ist Microsoft im Moment. Ich gestehe, ich war damals selber einer von diesen Menschen, die in OS2-Fangruppen rumgemacht haben. Und das war eine heftige Zeit, auch für Leute bei IBM, die bei IBM gearbeitet haben. Und Microsoft ist in dieser Situation, dass sie nicht genau wissen, was sie machen sollen. Sie probieren ganz viel aus und es geht ganz viel schief und sie hängen immer noch an ihrem Stammgeschäft und sie werden auch in Zukunft an ihrem Stammgeschäft hängen und sie werden ein genauso langweiliger Konzern werden wie IBM und nichts damit zu tun haben, wie sich die Branche in Zukunft entwickelt, sondern so wie IBM heute das machen, was andere ihnen vorgeben sozusagen. Damit gutes Geld verdienen wahrscheinlich. Aber sie werden sicher nicht diejenigen sein, die die Strategien bestimmen, in der die Netzwelt sich entwickelt.
Aber meinst du denn, dass Microsoft sich aus dem Konsumermarkt zurückziehen sollte? Oder wofür sollten sie sich entscheiden? Also was ist sozusagen...
Das hängt davon ab, wie der Konsumermarkt in Zukunft aussehen wird. Also der verändert sich ja schon ganz massiv. Also das Ende der PC-Ära, das wird ja von den Verbrauchern letztlich eingeläutet und nicht von den Firmen, die noch wahrscheinlich Jahrzehnte einsetzen werden. Aber für einen normalen Consumer oder für einen normalen Verbraucher, im Prinzip sogar für mich schon, ist der PC ein altertümliches Gerät, das ich nicht unbedingt brauche. Und da hat Microsoft irgendwie wenig zu bieten, wenn ich da was anderes suche.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass alle Projekte, die sie angegangen haben in den letzten 5, 6, 7 Jahren, die so sich auf einen anderen Markt versucht haben zu etablieren. Ich nehme nur das Beispiel Zoom, halt hoffnungslos gescheitert sind. Also an einer Preispolitik und einer DRM-Politik oder an sonstigen Geschichten, wo Microsoft einfach zu industrienah war und dementsprechend nichts für den klassischen Konsumenten gemacht haben. Die denken halt wie ein Großkonzern und denen fehlt halt auch so ein bisschen dieses Zuhören, was vielleicht bei anderen Konzernen, also beim User oder dem User zuhören, was bei anderen Konzernen mittlerweile vielleicht ein bisschen verbreiteter ist oder wo quasi dann mit den Klicks abgestimmt wird, was wird überhaupt genutzt und was macht Spaß und was macht keinen Spaß. Die müssten halt einfach sich anders ausstellen. Und ich weiß nicht, ob sie das Consumer-Geschäft weglassen sollen, aber ich sehe im Moment halt eben, wie wir alle hier sagen, keine Strategie bei Microsoft. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen. Ich weiß nicht, was sie wirklich planen, was sie machen wollen, wo sie ihre Leute abholen wollen, wo sie vielleicht auch eine gewisse Sexiness in ihr Unternehmen wieder reinbringen wollen, dass Leute sagen, guck mal, eben auch dieses Underdog-Ding wieder, guck mal, Microsoft, machen doch auch ganz schnieke Sachen. Das ist jetzt so out, das mache ich dann wieder für mich irgendwie, das finde ich das wieder toll und mache es wieder in. Ja. Aber sehe ich im Moment.
Ja, abschließend. Das finde ich jetzt gerade sozusagen etwas zu geeky, was ihr hier gerade zum Besten gibt.
Das ist eine Geek-Sendung.
Naja, also ich finde, man muss schon noch ein bisschen Realismus da drin lassen. Also wenn du dir anguckst, welche Proteste, die Umstellung der Oberfläche bei allem Microsoft Office 2007, 2010, wie auch immer, so ergeben hat. Ja, nur deshalb, weil die Knöpfe nicht mehr am Ort waren, an dem sie vorher waren und sowas. Ja, also du hast eine Heerschar von Menschen, die in den vergangenen 30 Jahren irgendwie mit den Office-Produkten von Microsoft mehr oder minder glücklich waren oder es zumindest gelernt haben und jetzt glauben, damit umgehen zu können. Und das ist eine komplett andere Nutzergruppe als die Leute, die jetzt auf den heißesten Scheiß auf ihrem Tablet angewiesen sind. Natürlich ist es so, dass es sich mittelfristig stärker in die Richtung geht. Nur dieser Konzern, der hat einfach mal eine Nutzergruppe, mit der er sehr behutsam umgehen muss in gewisser Weise. Und da muss ich sagen, hey, also bei aller dann Liebe
plädierst du für so einen soften Übergang.
Irgendwie. Ja, aber dann frage ich mich.
Manchmal würde sie auch eine Doppelstrategie anbieten, muss man auch ganz klar sagen.
Aber da ist dann die Frage oder so, ob sie dann nicht mit, zum Beispiel, wenn du das so sagst, ne, dann gehen sie ja mit Windows 8 völlig daran vorbei. Da schmeißen sie alles um, was man bislang von Windows gewohnt ist.
Naja, aber das hast du bei Windows schon mehrfach gehabt, dass sozusagen die ersten Versionen, dass die relativ weitgehend waren und das, was dann am Ende ausgerollt wurde, doch relativ dezent das in den Veränderungen wieder war. Selbst bei XP gab es die Diskussion darum, ob dieser Knetgummi-Startknopf, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
Aber das wird definitiv so sein, dass die Metro-Oberfläche kommt. Das heißt, diese Kacheloberfläche, die man von Windows Phone inzwischen kennt. Und das wird, also für die IT in Unternehmen, wird das eine Katastrophe.
Ja, ich bin mir
aber recht. Sie müssen alle ihre Anwender umschulen und so. Und das ist, also.
Also da bin ich mir recht sicher, dass das so viel Protest geben wird, dass Microsoft rechtzeitig noch eine Alternative
Oberfläche hat.
Du
kannst es ja umstellen. Ja. Also du musst ja diese Kachel nicht nehmen. Also genau, das kannst also, ja, kannst ja, kannst
die Frage ist halt, ob der Nutzer das dann akzeptiert und ob es nicht eigentlich sinnvoll wäre, dann noch so eine Art Zwischenmodus
zu machen. Moment, bisher konnte man das umstellen. Bisher sind die Pläne so, dass man es in der endgültigen Version nicht umstellen kann. Ob sie das nochmal ändern oder so, wenn wir mal schauen.
Und
so.
Zumindest können sie es aber schnell wieder umstellbar machen durch ein Update oder sowas.
Da gibt es tatsächlich auch schon in Foren kleine Programme, die quasi dieses die alte Oberfläche wieder hochholen.
Was ich nur damit sagen will, ist, also das wenn du sagst, die müssen da irgendwie vorsichtig sein bei einer großen Benutzergruppe, dann zeigt das aber gerade Windows 8 zeigt dann, dass sie sich da teilweise selber nicht sicher sind, ob sie das wirklich
das machen. Das ist der Punkt, auch mit den Smartphones. Sie haben ja bei den Smartphones zum Übergang auch schon zu diesem Windows Phone 7 quasi alles weggeworfen, was sie bisher schon an Smartphones hatten. Und auch jetzt kann man von 7 auf 8 nicht updaten. Also, weil sie glauben, dass einfach 8 das bessere System ist und dann schmeißen sie halt ihre paar tausend Windows Phone 7 Phone Nutzer weg. Das sind schon so, sagen wir mal so, disruptive Schnitte, wo sie einfach sagen, hier ist was Neues, hier ist was Besseres, friss oder stirb. Aber an anderen Stellen tun sie das eben nicht.
Das können sie halt nicht sozusagen, weil sie haben ja im Phone Market haben sie schlicht und einfach keinen besonders großen Share. Also da können sie es sich leisten, einfach keine Abwärtskompatibilität zu haben.
Ah, Moment, aber die haben das ist ja nicht das erste Mal, dass sie das machen. Das ist ja schon der Umschnitt von den Windows 6.5 auf 7 war ja genauso. Also war ja nichts kompatibel. Das heißt, sie haben einmal die Leute schon gezwungen, die Windows benutzen wollten, umzusteigen und sagen ihnen jetzt, oder ist ja nett, dass du vor anderthalb Jahren dir ein neues Handy gekauft hast mit Windows 7. Wenn du Windows 8 haben willst, kauf dir ein neues. Ja. Also da würde ich mir halt als Kunde irgendwann auch mal sagen, weißt du was, ich kauf mir ein iPhone und Feierabend.
Ja, ich denke aber, das ist bei den Handys oder den Smartphones gar nicht so, spielt gar nicht so die Rolle. Also das ist jetzt wirklich dann, denke ich, auch so eine Geek-Sicht, dass man immerhin guckt, die neueste Android-Version auf dem Handy zu haben oder auch noch ein Jailbreak drauf zu packen oder sonst was. Wenn ich mich umschaue, wer so Smartphones kauft, die kaufen ein Smartphone, benutzen das, kümmern sich eigentlich wenig um Updates, bis sie halt das nächste kaufen. Das dauert 1-2 Jahre, länger hält das nicht. Von daher ist das da nicht so das Problem, denke ich mal. Das Problem ist dann eher, wie ist denn die Akzeptanz von Windows Phone überhaupt? Das ist ja schon ein radikaler Bruch mit dem bisherigen Vorgehensweise.
Das bringt uns zum weiteren Insassen dieses löchrigen Schlauchboots, nämlich Nokia, die dann sich nun völlig Windows Phone verschrieben haben und auch überhaupt nicht aus dem Knick kommen und Verluste machen.
Nein.
Nee.
Also Verluste ja, aber das Windows Phone-Geschäft zieht an. Und das ist das, was deswegen hat die Aktie, glaube ich, diese Woche auch relativ positiv reagiert, eben weil die Zahlen aus den wirklich Verkaufszahlen relativ gut wohl waren.
Aber was heißt denn relativ gut?
Ja, immer noch so, dass wir nicht drüber reden müssen, ne, verglichen mit Android und Apple. Aber zumindest gibt es so einen leichten Aufwärtstrend bei Nokia zu sehen.
Also sie sitzen im Schlauchboot und schreien Land in Sicht?
Na, sie sitzen im Schlauchboot und haben irgendwo das Gaffer-Tape gefunden und fangen an, die Löcher zuzumachen. So würde ich es eher beschreiben. Aber die sind immer noch natürlich, also denen geht es immer noch nicht gut. Den wird es auch länger noch nicht gut gehen. Der Umbauprozess, den sie eingeleitet haben, der wird auch noch dauern. Das wird auch noch sehr schmerzvoll sein. Und die machen halt ihr Geschäft immer noch mit den Billighandys in Afrika und in Asien. Also da sind sie halt, also auf dem einfachen Markt sind sie halt einfach unschlagbar.
Sind die denn gut beraten, jetzt quasi nur auf Windows zu setzen? Oder wäre das noch eine Option, jetzt weiß ich, Mozilla arbeitet an einem Betriebssystem, was gerade so in diesen Billigsektor reingeht, weil es auf HTML5 basiert und ja einen ganz anderen Ansatz fährt. Wäre das eine Möglichkeit für Nokia, so verschiedene Betriebssysteme wieder zu verkaufen? Oder sollten die sich einfach auf Windows jetzt stürzen und durchziehen und hoffen, dass es gut geht?
Ich würde Windows nehmen, durchziehen und hoffen, dass es gut geht, weil man hat ja einen relativ großen Partner. So hübsch das Firefox OS auch ist, es ist halt mal wieder ein OS, wo es keine Apps für gibt und nichts für entwickelt wird. Ansonsten sehe ich nicht, dass sich da irgendwie, also wir haben einfach zwei große Player, das ist Apple, das ist Android und dafür werden die Apps entwickeln. Das ist eh schon kompliziert genug für die Entwickler, diese Applikation jeweils für zwei Systeme zu entwickeln. Dann gibt es Windows Phone, da werden sich einige größere Entwickler eben dran setzen und sagen, okay, da holen wir noch ein paar Businesskunden ab und ein paar andere, aber jetzt nicht noch auf ein viertes oder fünftes System. Das hat sich bisher auch nicht durchgesetzt, also Bada oder sonstige, was es gibt.
Also glaube ich auch, ich weiß nicht, also sie haben ja eigentlich, die haben ja noch diverse andere Systeme, die haben ja, Symbian haben sie ja auch immer noch, was
Mibo.
wovon keiner
mehr. Sie haben ja sogar noch ein Symbian-Handy rausgebracht, ja, ne? Mit 25 Megapixel Foto oder so.
Und sie haben ja auch im Prinzip auch immer noch Maemo, also das auf dem N9 gelaufen ist, was von vielen Leuten hochgelobt wird, als sowohl von der Hardware wie von der Software. Aber da gibt es halt tatsächlich keine Anwendung drauf. Nokia ist eine ganz komische Firma. Die wird, also gerade bei deutschen Usern, glaube ich, wird die auch teilweise sehr emotional gesehen, weil ich würde mal sagen, 99% unserer Zuhörer haben ihre erste Handy-Erfahrung mit einem Nokia gemacht und haben die auch immer gerne geschätzt, was die Hardware angeht. Aber bei Nokia hat man ja schon immer auch über die Software geflucht.
Ja, aber nach dem 6310 war es dann eigentlich auch vorbei. nicht nur, was die Standby-Zeiten angeht. Also insofern, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen diese 10 Jahre alte gute Erinnerung an Nokia-Phones. Alles andere, sozusagen, was seitdem gekommen ist, hat ja niemanden großartig mehr überzeugt. Selbst dieses, wie hieß es, E61 oder ähnliches, ja, was noch ein bisschen verbreitet
war. Ja, aber das war, also ich weiß nicht, ich habe damals mit heißem Herzen auf das N95 gewartet, weil es so viel versprochen hat. Dann hatte ich es in der Hand gehalten, meine, boah, geile Hardware. Und dann habe ich die Software gesehen und dachte, ich fall hinten über. Und diese Erfahrung hat man eben oft mit Nokia. Und von daher ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn sie sich die Software von jemand anders entwickeln lassen und nicht selber machen.
Wenn die jetzt weitermachen, ich meine, ich habe gerade mal geguckt, zweites Quartal, 1,4 Milliarden Euro Verlust, 19% mehr als im Vorjahr. Wird Microsoft die irgendwann kaufen?
Ja, also
macht das Sinn?
Naja, es gibt ja noch andere Übernahmekandidaten. Was macht eigentlich RIM gerade? Also, darf man auch nicht ganz vergessen.
Und die haben, glaube ich, das bessere Businessgeschäft. Genau. Also ich, wenn ich Microsoft wäre, würde ich es nicht machen. Also,
aber gerade unter diesem Punkt, dass sie versuchen jetzt halt ihre eigene Hardware in den Griff zu kriegen, ihr eigenes Tablet herzustellen.
Aber die Vorstellung ist ja durchaus lustig. Also sozusagen, ich kaufe mir erst Skype als Voice-over-IP-Dienst, dann kaufe ich mir dazu noch einen Telefonhersteller. Also Telefon sollte man das Gerät ja eigentlich nicht mehr nennen, aber dieses Taschencomputer-Herstellerchen. Und dann kombiniere ich das Ganze. Also vielleicht als Idee gar nicht verkehrt. Vielleicht ja, sollte ein Consultant für Microsoft werden.
Selbst nach dem Push nach oben, den jetzt die Nokia-Aktie gehabt hat, ist ja immer noch fast ein Penny-Stock. Das heißt, das ist eigentlich ja ein attraktives Angebot im Moment. Wenn man sich anguckt, es ist natürlich eine Möglichkeit, dass Microsoft jetzt nicht sagt oder so, wir machen das wie IBM, wir gehen ganz auf die Firmenkunden zu versuchen, sondern versuchen zweiter Apple zu werden, mit dem ja eine integrierte Lösung aus einer Hand eben von der Software bis zur Hardware.
Also danach sieht das zumindest aus, finde ich, was sie machen. Sie binden sich an einen Handyhersteller, an einen Smartphonehersteller mit ihrer Software jetzt primär, den können sie übernehmen, dann haben sie da alles in der Tasche. Sie haben jetzt erstmals Hardware hergestellt mit den Tablets und präsentieren ihren Kram auch so, wie das Apple tut, also versuchen es zumindest, gelingt ihnen nicht ganz, aber es geht viel in diese Richtung, halt so eine integrierte Sache anzubieten.
Ja, aber trotzdem hat man das Gefühl, wenn man jetzt darüber spekuliert, ob Microsoft Nokia kauft, da paart sich Not mit Elend.
Und, andersrum, glaube ich. Oder?
Auf jeden Fall ist es nicht wirklich so, dass man sagt, da kommen jetzt, da wächst zusammen, was zusammengehört. Das ist weit davon entfernt. Also tatsächlich, die was Falk gerade sagte mit BlackBerry RIM, die ja auch vor sich hin darben, das halte ich auch, weil sie einfach ein etabliertes Businessgeschäft haben mit den Servern, die sie haben etc. Das halte ich eher noch für, also wenn die mal eine schnieke Hardware beziehungsweise dann auch Software haben, dann passt es auch wieder.
Also ein Unternehmen, was ja so ungefähr so alle Manöver durch hat in löchrigen Schlauchbooten, die man so unternehmen kann, ist Yahoo, und die haben jetzt irgendwie einen hübschen Rettungsanker, muss man sagen, ausgeworfen, um das Bild ein bisschen überzustrapazieren. Die haben sich Marissa Mayer gekauft, 37 Jahre, war eine der ersten, glaube ich, 20 Mitglieder bei Google, war da zuständig für das Suchinterface erst und dann für die lokale Suche und ist jetzt Chef von Yahoo. Was macht Yahoo nochmal?
Yahoo ist ein letzten Endes ein Internet-Alles-Laden, wenn man so sagen möchte, also irgendwie ein Gemischtwarenladen. Tatsächlich kennt man sie ja ursprünglich noch von ihrem Webkatalog, was ja tatsächlich schon ein Weilchen her ist. Sie sind ja sozusagen noch älter als das Wort Suchmaschine, sondern waren wirklich noch ein Durchnavigier-Angebot und darauf aufbauend ja dann später dann ihre Suchmaschine.
Handkuratiertes Web, ja. Also sie machen, die haben, also finde ich, was sie interessant haben, also sie haben ja gute Sachen. Sie haben Flickr zum Beispiel.
War gut.
Also ja. war ein riesen Ding und man hätte was draus machen können. Diese ganzen Delicious-Sachen, das haben sie jetzt, haben sie nicht mehr.
Haben sie verkauft.
Sie haben einen ziemlich erfolgreichen, so einen Publikationszweig, Also sie haben sehr, sehr erfolgreiche Webseiten, also TMZ oder so, Sachen, die man eigentlich nicht lesen kann, aber das sind Millionen und Abermillionen von Besuchern, die die da haben. Huffington Post, solche Tech-Blogs. Also ich finde diese Publikationsstrategie so als Webverlag, das ist noch irgendwie das Überzeugendste, finde ich, was sie
machen. War Huffington Post nicht AOL? Ich frage mich.
Ich wollte gerade sagen,
das ist AOL. Entschuldigung, genau, das ist AOL, das verwechsel ich, genau.
Nee, eigentlich sozusagen, die haben schon immer noch eine enorme Reichweite und man unterschätzt sie auch gerne, finde ich ein bisschen ähnlich wie bei Microsoft an der Stelle. Wobei wir bei Microsoft natürlich diesen Webpublikationszweig jetzt auch komplett unterschlagen haben, sowas wie Slate und ähnliches. Ne? Also das gibt's da ja durchaus auch. Aber sozusagen, also die Reichweite, die sie haben, kriegen sie ja auch nicht mehr anständig umgesetzt. Das ist ja so das Problem. Also sie sind so ein Gemischtwarenladen, dass die auf der einen Seite ein Werbedienstleister sind, übrigens auch in Zusammenarbeit mit dem anderen Schlauchbootinsassen Microsoft, und sozusagen gleichzeitig aber ganz viele andere Dinge machen. Also ursprünglich waren sie mal eine Software-Company in gewisser Weise. Sie haben Produkte designt für das Netz im weitesten Sinne. Das war dann halt unter anderem auch Vermarktung und so weiter. Dann haben sie sich die ganze Zeit von dem Geld, was sie dann hatten, haben sie sich irgendwelche Butzen gekauft, haben dort das Personal abgezogen und die dann versauern lassen. Das ist bei Flickr passiert, das ist bei Delicious passiert und bei einigen anderen auch. Und da muss man natürlich sagen, hey, also da verbrätst du dir natürlich deine Reputation im Laufe der Zeit, obwohl du vielleicht eigentlich ganz nette Sachen hast. Wir haben vorhin ganz kurz im Vorgespräch über Yahoo Pipes uns nochmal unterhalten. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo man sagen muss, hey, technisch war die eigentlich ganz schick zu ihrer Zeit. Sie ist nicht so wahnsinnig viel weiterentwickelt worden, meines Wissens. Und sie hat nicht so eine große Nutzerschaft. Aber eigentlich von der Grundidee her ist das was total nerdy Schickes.
Ja, aber es geht aber doch hier, wenn du so einen Laden nach vorne bringen willst wie Yahoo, dann kannst du doch nicht mit sowas ankommen wie, oh, das sind meine Tweets, ich muss mal leise hier. dann kannst du doch nicht mit sowas ankommen wie Yahoo Pipes. Also da ist doch auch wieder, die machen doch so einen Eindruck eines völlig orientierungslosen Ladens, der so verschiedene Sachen angehäuft hat in der letzten Zeit, bestimmte Sachen gekauft hat, Portale, noch einen riesen E-Mail-Dienst hat und trotzdem...
Ja, aber da liegt halt auch die Stärke wieder von Yahoo und die sollte man nicht unterschätzen. Also zum einen sind sie nicht so klein, wie man sie immer macht, das ist in Europa so, also vor allen Dingen in Deutschland, wo sie eher einen schlechten Ruf haben, weil sie hier auch nie richtig Fuß gefasst haben.
Waren die hier nicht mal Lycos?
Waren die Likers?
Nee, ich glaube schon.
Auf jeden Fall sind sie in Asien halt viel größer und haben da Abermillionen, also gerade in Japan zum Beispiel und auch, glaube ich, auf den Philippinen und sonstigen bevölkerungsstarken asiatischen Ländern sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Waren zum Beispiel auch lange, lange bis vor wenigen Jahren noch vor Google, was Zahlen anging. Die haben einen sehr guten Maildienst, das darf man nicht vergessen, der ist wirklich nicht schlecht, wenn man sich den mal anguckt. Also es gibt so eine Basis, die da ist. Sie haben auch, glaube ich, so ein Office-Ding, so ein abgespecktes, sie haben so einen RSS-Reader, der nicht richtig funktioniert. Also die Produkte sind da, man müsste sie halt mal glatt bügeln und hübsch machen und
vielleicht mal zeitgemäß gestalten.
Zeitgemäß gestalten und dann dem Ganzen und dann vielleicht auch mal weggehen von diesen, wir wollen irgendwie, wir haben eben auch diese fürchterliche Startseite mit irgendwie diesen, also zumindest, also doch, ich glaube in den USA auch, mit diesen ganzen 150 Links und News, die darüber laufen. Was offensichtlich aber viele Leute machen, wie man jetzt gesehen hat, bei der Ankündigung, dass Google ihr iGoogle einstellen will, wo irgendwie großes Trara war. Nein, aber das Potenzial, was Yahoo hätte mit den Gruppen, also mit den angemeldeten Mitgliedern, mit den Gruppen, ist da. Die müssten ein paar Produkte haben, was plötzlich Leute zum Beispiel dazu bringen könnte, zu sagen, Google finde ich eh scheiße, da gehe ich jetzt weg. Ich will zu Yahoo, die sind cooler oder die sind netter oder die haben bessere AGBs oder die verkaufen mich nicht ganz so wie alle anderen. Und das Potenzial ist da und ich glaube, dass Marissa Mayer, halte sie zumindest für so klug, dass also nicht von Google weggegangen ist, weil sie mit Yahoo untergehen.
Aber was bedeutet das, dass Yahoo dann wieder quasi auf die Suchmaschine geht?
Ich glaube, dass sie in integrale Geschichten reingeht, was Service angeht, also Cloud-Dienste.
Aber dann müssen sie dafür Geld bezahlen. Wie wollen die damit Geld machen? Also hier, Google macht das, die macht diese ganzen Services, Werbung. Alles von vorne bis hinten, nur um Werbung zu machen.
Ja, und das wird Yahoo auch machen. Die haben ein großes Ad-Netzwerk und ich da glaube, das funktioniert. Aber ich will Jürgen nicht immer so ins Wort
fallen. Nein, kein Problem. Das ist, also Yahoo hat im Verhältnis zu Google immer noch das Problem, dass sie schlicht und einfach in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nicht cool sind und die Dienste auch nicht wirklich so gut zusammenarbeiten, wie das bei Google macht. Viel, was Google jetzt bei den Geschäftszahlen, die sie vorgestellt hat, die wieder mal berauschend waren, gesagt hat oder so, unsere Zukunft ist die mobile Suche und hat Yahoo zum Beispiel nichts anzubieten. Deswegen hat alle haben sich gefragt, warum macht Google ein Smartphone-Betriebssystem? Natürlich, weil sie die Suche auch auf den Smartphones, die für viele die Zukunft sind, dominieren wollen und darüber die Anzeigen verkaufen. Und da hat Yahoo nichts zu bieten. Und die sind irgendwie so nicht so dieses nahtlose Integration, die Google bietet, die relativ cool aussieht, auch wenn Google da in der öffentlichen Wahrnehmung ja inzwischen auch so ein bisschen als der böse Konzern da steht. Aber das ist, glaube ich, eher ein deutsches Problem. Als
der Motor des Schlauchboots.
Genau. Und was man nicht vergessen darf, also Yahoo hat ja jetzt ja wirklich ein viel Durcheinander angestellt. Ich erinnere auch daran, dass Microsoft eben auch schon mal versucht hat, die zu übernehmen, wo man dann auch dachte, naja, wenn sich zwei Verlierer zusammentun, dann gibt es noch lange keinen Gewinner. Was dann nach einem elendlangen Hin und Her abgesagt wurde von Microsoft und danach kam Yahoo eigentlich nur noch stärker ins Trudeln mit diversen Chefs, die ausgetauscht wurden. Und ob jetzt eine Marissa Mayer so cool, nerdig oder sonst was sie auch sein mag, das da nochmal rausreißen kann alleine, weiß ich nicht. Also ich wage da schwere Zweifel
zu machen. Letztlich müsste Yahoo das machen, was ja zumindest strategisch auch Google gemacht hat, nämlich diese ganzen Dienste zu ordnen. Die Google hat ja in den letzten, ja, weiß ich nicht, Jahr, anderthalb oder so, ihre ganzen völlig heterogenen Sachen und sind ja immer noch mit dabei, versucht unter einen Hut zu bringen. Das hat in Deutschland viel Kritik gegeben und so, aber das macht ja aus Nutzerperspektive total Sinn, dass man sich nicht an 30 Orten mit 50 verschiedenen Interfaces dann einloggen muss, wo dann der Datenaustausch irgendwie so lala klappt oder gar nicht. Also ich finde, da kann man jetzt halten von was man will, aber das ist als Strategie zumindest kohärent, dass man diese ganzen Dienste, die man hat, irgendwie integriert und das über Werbung finanziert. Bei Yahoo sehe ich das nicht, obwohl sie da auch Dienste hätten, wo das klappen würde.
Wobei das ganz interessant ist, also selbst Google schreckt ja vor einer Marke zurück, die sie nicht vollends integrieren mag, das ist YouTube. Also Google Video ist zugunsten von YouTube gekillt worden, in der Reihenfolge. Ne? Also es ist halt schon, also sie integrieren das natürlich technisch betrachtet immer weiter, dennoch...
Du kannst Hangouts aus YouTube jetzt rausmachen.
Genau, also sozusagen sie integrieren es technisch immer weiter, aber trotzdem, also da haben sie einen heiden Respekt vor der Stärke dieser Marke. Und sozusagen, das ist nochmal ganz interessant, weil es auch das Interface und so, das wirst du nicht so schnell wie Google Plus zum Beispiel gestalten. Da ist der Nutzer, glaube ich, doch extrem vorsichtig.
Ja, schon. Aber auf der anderen Seite, wenn du YouTube vernünftig nutzen willst, inzwischen brauchst du einen Google-Account.
Ja, das stimmt.
Also von daher ist die Integration wird halt, der Name bleibt, aber die Integration wird vorangetrieben. Das ist ein Google-Dienst, das weiß inzwischen auch jeder. Und also wenn ich mir anschaue, was Yahoo schon alles verbockt hat, also die haben sich ja damals mit Marco Burrius, der Star Division gemacht hat, eingekauft, weil der so eine Geschichte gemacht hat für Smartphones, damals nicht für Smartphones, sondern für normale Handys und versucht hat, das da reinzubringen. Das ging irgendwie völlig in die Hose. Die wussten damit nicht richtig, was anzufangen. Und so gibt's diverse Beispiele bei Yahoo. Und wie gesagt, also ich zweifle, ob eine Frau oder ein Mann oder wer auch immer, eine einzelne Person das da rausreißen kann mit dem, was Yahoo im Moment zu bieten hat.
Ich lasse das Schlauchboot jetzt mal Schlauchboot sein, aber WikiLeaks nimmt wieder Spenden an und braucht Geld. 1 Million.
Ja, das ist ja richtig günstig.
Brauchen wir noch WikiLeaks? Wollen wir das
noch haben? Naja, ob wir dieses WikiLeaks, so wie es existiert, in der Form brauchen, ich glaube schon, dass es Plattformen aller WikiLeaks braucht. Was es mit Sicherheit nicht braucht, sind die seltsamen Verbrüderungsszenen, die sich rund um WikiLeaks teilweise abspielen, wo Julian Assange dann in der ecuadorianischen Botschaft hockt, Kim Schmitz toll findet und ähnliche Geschichten. Also das ist dann irgendwie schon alles etwas arg strange. Also da bildet sich dann so eine Coalition der Schrägen irgendwie für mich. Und das ist so ein bisschen, ja, also ich sag mal, Exzentriker neigen dazu, sich mit anderen Exzentrikern zusammenzuschließen. Aber WikiLeaks selber als Plattform wird wahrscheinlich an Bedeutung doch deutlich verlieren, selbst wenn es jetzt gerade wieder aktiv ist. Natürlich hat es eine mächtige Marke, das ist ganz klar. Es zieht immer noch viele Nutzer und nicht nur die Verschwörungstheoretiker, auch andere. Und dennoch, ich glaube schon, dass sozusagen jetzt langsam auch der Zeitpunkt ist, wo alternative Leak-Seiten tatsächlich auch ein bisschen mehr reißen könnten. Spätestens dann, wenn dieser Assange-Fall dann auch mal wirklich irgendwann durch sein sollte.
Bezeichnenderweise oder sag mal so, bezeichnend für den Ego-Trip, der da teilweise läuft, ist ja auch, dass sie sich mit den Veröffentlichungen der Mails der Regierungskommunikation aus Syrien mit Anonymous angelegt haben, weil die sagen, sie haben die geliefert, sie haben die rausgeholt, also Und WikiLeaks macht jetzt ein typisches Ding, was sie in letzter Zeit immer machen, dass sie das so in homöopathischen Dosen zusammen mit sogenannten Medienpartnern veröffentlichen, was Anonymous ja ein bisschen zur Weißglut getrieben hat. Ich weiß nicht, ob wir diese, also wir brauchen dringend so eine Leak-Plattform, ganz definitiv. Ob das WikiLeaks ist. Also
und das Interessante ist ja, dass sozusagen WikiLeaks sich selber extrem zum Gatekeeper entwickelt hat. Eigentlich etwas, was sie ja per se in Abrede gestellt haben. Das ist eine Konstellation, wo ich echt sagen muss, wenn das die Idee dahinter war, selber zum Gatekeeper zu werden, dann ist das so ein bisschen
naja, diese alte... Das ist aber auch entstanden durch die massive Kritik, ja, die sie eingesteckt haben. Das war so, das ist ja jetzt so ein Kompromiss zwischen dem ursprünglichen wir hauen alles raus Modell und dem traditionellen journalistischen Modell, sondern sie lassen schon mehr raus, als das traditionelle Journalisten und Magazine vielleicht tun würden, aber sie machen trotzdem den Gatekeeper. So, das ist ja, finde ich, ein legitimes Modell. Was ich mich nur frage ist, also wir sind uns einig, so eine Leaking-Plattform muss es geben, alleine als Drohgebärde gegenüber öffentlichen Institutionen, dass die immer wissen können, ahnen können, wenn wir was verbocken, gibt es Kanäle und es gibt immer mehr, wo das rauskommen kann. Alleine als so ein Drohszenario und so ein Immunsystem muss es sowas geben. Aber es war doch auch immer klar, dass WikiLeaks nur eine Version dieser Idee verkörpert.
Ja, aber also erstmal zwei Sachen. Ich glaube, das Gatekeeping, was sie machen, das machen sie auch, weil sie viel Kritik eingesteckt haben. Ja. Also weil eben viele gesagt haben, ihr könnt doch nicht immer die Sachen einfach reinstellen, arbeitet doch mit uns zusammen. Das machen sie jetzt, dafür kriegen sie dann auch wieder Ärger mit Anonymous und so weiter. Das andere Sache ist, dass WikiLeaks meiner Meinung nach relativ tot ist, weil es halt im letzten 12, 15 Monaten ein reiner Ego-Trip von Julian Assange war. Und er einfach die Marke WikiLeaks genutzt hat für seine eigenen Zwecke und fast ausschließlich für seine eigenen Zwecke. Gerade wenn man den Twitter-Account abonniert hat und den liest regelmäßig, fällt es eben sehr stark auf. Und dann gibt es eben nur noch um diese Punkte.
Gibt es denn eine Möglichkeit, ihn auszuwechseln, jemand anders da zu installieren, der WikiLeaks fährt?
Ich glaube, es gibt überhaupt gar keine Führungsstruktur mehr bei WikiLeaks. Da gibt es Assange und kommt lange, lange, lange niemand. Und da gibt es so ein paar Fredel, die ihm die Stange halten und das war's. Was ist eigentlich aus diesem OpenLeaks geworden von dem Herrn
Domscheit-Berg? Keine Ahnung, lange nichts mehr von gehört. Ja. Im Zweifel sitzt noch irgendwer im Code-Review von dem in Erlangen geschriebenen Zeugs. Also.
Ja, aber ich meine, dass wir eine Plattform brauchen, eine Leak-Plattform sehe ich auch. Ich sehe im Moment, dass Anonymous halt da offensichtlich das Plattform unabhängig einigermaßen übernommen hat.
Ja, letzten Endes, Pastebin funktioniert gerade als
ja, Pastebin funktioniert
also, genau. Das ist ja schon ganz interessant. Ich meine, da werden einfach Dokumente reinkopiert von vorne bis hinten und am Ende weiß halt keiner, wer es war. Und das ist halt eigentlich ziemlich genau das. Also die Frage ist sozusagen, also WikiLeaks als Inspirator hat definitiv funktioniert. Aber die eigentliche Plattform als solche ist grundsätzlich verzichtbar.
Wie ist denn das bei Pastebin? Haben die irgendwelche Mechanismen, Anonymisierung, Quellenschutz, Pipapo? Nee, oder?
Das ist relativ weitgehend dir überlassen sozusagen. Du kannst halt alles reinschmeißen unter den Voraussetzungen, mit denen du auf die Seite gegangen bist. Und wenn du halt nur mal mit einer wirklich anständigen Anonymisierung unterwegs warst, dann wird man das wohl nicht mehr zu dir zurückverfolgen können. Es sei denn, du bist wirklich extremst mächtig.
Also muss man auch nochmal festhalten, die Kritik an WikiLeaks, die bezog sich ja darauf, dass sie Fehler beim Quellenschutz gemacht haben, dass Informanten beziehungsweise Leute, die in diesen Dokumenten, die veröffentlicht wurden, erwähnt wurden, in Gefahr gerieten. Die Kritik bezog sich ja nicht darauf, dass man nicht mit jemandem zusammenarbeitet oder dass man das nur in homöopathischen Dosen veröffentlichen soll. So eine Plattform hat im Prinzip nur dann Sinn, wenn tatsächlich alle Dokumente, die ein bestimmtes Thema betreffen, zur Verfügung stehen. Also wenn ich das so in einzelnen Artikeln sozusagen präsentiert kriege, dann brauche ich WikiLeaks nicht, dann müssen sich Informanten direkt an die Presse wenden.
Und ich glaube auch, dass diese Salami-Taktik nämlich aus diesem Ego-Trip entspringt, sozusagen maximale Aufmerksamkeit für mich und mein Projekt zu generieren. Das wäre ja durchaus denkbar, dass sie sagen, gut, wir haben hier Dokumente, wir haben eine gewisse Verantwortung für das, was bei der Veröffentlichung passiert, also schwärzen wir sie, das dauert eine Weile und wir nehmen uns auch Hilfe in Anspruch, aber wenn das geschehen ist, veröffentlichen wir eben alles und nicht scheibchenweise. Das kann man ja machen.
Also ich finde es ganz interessant zu sehen, wie stark sozusagen dieses ganze WikiLeaks-Imperium, also Imperium ist vielleicht übertrieben, aber dieser ganze WikiLeaks-Betrieb wirklich auf Julian Assange abgestimmt ist. Denn eigentlich sozusagen wäre es ja gar nicht so vermessen anzunehmen, dass sich auch ein Julian Assange mit seinem WikiLeaks-Account oder ähnliches vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen um diesen Herrn Manning zum Beispiel schert, der da irgendwo in einem schönen Militärgefängnis fröhlich vor sich hinschmort und auf seinen Prozess, beziehungsweise während seines Prozesses wartet. Ich finde, das ist schon relativ heftig, dass man sozusagen die heiße Kartoffel eigentlich gar nicht mehr berührt.
Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt diese Transparenzberichte der Bau-Holland-Stiftung anguckt, die ja mal dargelegt haben, zumindest für 2011 relativ eindeutig, wo so die Gelder hingeflossen sind, dann bekommt Julian Assange, glaube ich, danach irgendwie 72 oder 75.000 Dollar, Euro wahrscheinlich, Jahresgehalt plus noch ein paar Reisekosten, wenn ich das richtig gesehen habe. Von Manning stand da nichts.
Naja, aber das ist natürlich auch klar sozusagen. Also ich meine, Manning sozusagen, es gehört natürlich auch zu seiner Verteidigungsstrategie, dass er das nicht gewesen ist. Ne? Also und insofern ist schon klar, dass der nichts davon sehen kann in der Form. Ne? Was aber natürlich nicht heißt, dass man nicht trotzdem sagen kann von wegen, hey, Moment, ihr verdächtigt ihn hier etwas, was wir für eine absolute Frechheit halten, ihn dafür verknacken zu wollen in irgendeiner Form. Das könnte man ja immer noch sagen. Das wäre ja politisch vollkommen okay und auch juristisch vollkommen in Ordnung. Man muss ja nicht sagen, hey, natürlich war der das und deswegen wollen wir den da raus haben.
Okay. Ja, aber bei diese Manning-Geschichte ist nochmal eine andere Sache. Also wie gesagt, WikiLeaks grundsätzlich ist mir halt einfach zu sehr auf Assange zugeschnitten und hat sehr viel mit seinen persönlichen Kämpfen, die er da im Moment ausfechtet mit diversen Regierungen zu tun. Da ist es auch völlig in Ordnung, dass er das nutzt, um Aufmerksamkeit für sich und seine Geschichte zu erzeugen. Also das mit Sicherheit nicht, aber es ist mir häufig ein bisschen zu sehr darauf ausgerichtet und auch jede Veröffentlichung, also daran sieht man eben, dass WikiLeaks keine unabhängige Plattform ist. Also jede Veröffentlichung eben dann wieder mit dem, und im Übrigen Julian Assange sitzt immer noch und so weiter zu verknüpfen, mag in Ordnung sein, ist aber, finde ich halt, also tut der Plattform einfach nicht.
Was ist denn da der Stand der Juristerei? Ich bin ja jetzt gar nicht auf dem
Laufenden. Ehrlich gesagt, nicht in, also ich glaube, er wartet auf seine Auslieferung nach Schweden, oder?
Ja, es gibt noch die Möglichkeit zum Europäischen Gerichtshof zu gehen. Ja. Das, aber der juristische Weg in Großbritannien ist ausgereizt. Das oberste Gericht hat gesagt, er kann ausgeliefert werden. Jetzt hockt er angeblich immer noch, man weiß es ja auch nicht genau, in der Botschaft von Ecuador und möchte da Asyl haben, wo die Ecuadorianer sagen, sie prüfen das. Dann kann auch der Europäische Gerichtshof, also das ist eine endlos Geschichte, die der ganzen Sache natürlich auch nicht gut getan hat.
So, jetzt machen wir weiter in unserem Trauergesang hier und das nächste Kapitel ist eins aus dieser Reihe, aus dieser endlosen Reihe. Warum sind öffentlich finanzierte Netzprojekte eigentlich fast per se zum Scheitern verurteilt? Also hier ist die Überschrift Digitale Bibliothek, teurer Testbetrieb. Also die Idee ist, dass es eine digitale Bibliothek gibt, in der halt die Bestände von rund 30.000 deutschen Kulturinstitutionen sollen also eine Online-Kopie in der deutschen digitalen Bibliothek öffentlich machen. Bisher gibt es nur einen Testbetrieb für 2,6 Millionen Euro für 2011 pro Jahr. Für das Scannen und Digitalisieren steht nicht zur Verfügung. Irgendwie kommt es nicht aus dem Quark. Was, wo ist da?
Fefe würde wahrscheinlich sagen, weil Siemens und Telekom da mitmachen. Aber ehrlich gesagt, wenn man einmal mit einer Behörde zusammengearbeitet hat in Deutschland, dann weiß man, warum es nicht funktioniert.
Ne, aber das kann auch nicht die Antwort sein. Ich habe in dieser Woche auch noch was gemacht über hochschulstaat.de, so ein Versuch, staatlich finanziert, so diese lästige Zulassungsverfahren für die Hochschulen irgendwie mal zu zentralisieren und diese Mehrfachbewerbungen abzuschaffen und das alles mal ein bisschen effektiver zu gestalten. Das ist keine Zauberei, ja. Und trotzdem kriegen die das seit mehreren Jahren nicht hin.
Nein, natürlich ist das Zauberei. Also, an einem existierenden System herumzufuhrwerken ist immer Zauberei. Du brauchst verdammt viel Glück und ich sag mal so, gerade bei solchen Geschichten, das habe ich 10.000 Mal gesehen, gefühlt, ob das jetzt sowas ist wie die A2LL, die Arbeitslosenleistungsverwaltung, ob das solche Geschichten sind wie das Herkules-Beschaffungsprojekt für die Bundeswehr, ob das solche Sachen sind, wie eigentlich ursprünglich sogar Toll Collect, muss man auch ganz klar sagen, auch aus dem Ruder gelaufen damals. Bei all diesen Projekten gab es immer eine total, ja, eine digitale Behördenfunk, BOS, ganz wunderbares Beispiel auch. Also Tetra war irgendwie nicht so clever. Aber also fantastische Beispiele dafür, dass du zwar eine unglaubliche Menge Geld in die Hand nimmst, nachdem du dir eine Consulting-Firma gesucht hast, die dir im Auftrag als Staat sozusagen errechnet, was das kosten würde und wer denn das ausführen könnte eventuell. Dann machst du eine Ausschreibung, im Zweifel sogar weltweit. Zufälligerweise bewerben sich dann immer die gleichen drei Verdächtigen drauf und versemmeln das Ding dann, aber sind natürlich klug genug, sich da in die Verträge solche Sachen reinzuschreiben, dass sie auch immer noch mehr Geld nachfordern können.
Ja, aber so. Hier ist es ja nun ausgerechnet nicht so bei dieser deutschen digitalen Bibliothek. Da haben sie eine Ausschreibung geschrieben, die mehr oder minder auf Google abgezielt hat. Bitte bewirb dich doch, dann kriegst du den Auftrag und kannst das ja alles digitalisieren. Aber die Bedingungen waren so unattraktiv, dass sich einfach niemand drauf beworben hat.
Ja, das kann halt einfach auch mal passieren an der Stelle, dass du eine Ausschreibung nur mal mit den zur Verfügung stehenden Mitteln machst und jemand sagt, oh sorry, ist nicht, fällt aus, weil ist halt kein attraktives Angebot. Passiert, aber ganz ehrlich, also 2,4 Millionen war das, was?
2,6 dort? 2011 für den Testbetrieb.
Was ist denn das, ehrlich gesagt? Das sind zwei Projektmanager und 150 Hilfskräfte, die den ganzen Tag am Scanner stehen, oder wie? Also, was soll das sein?
Naja, aber du siehst ja die Probleme, die Behörden haben, auch schon bei diesen ganzen Open-Data-Geschichten. Also, wenn man, die sitzen ja auf den Daten, also es wäre jetzt zum Beispiel relativ leicht, bestimmte Daten demografischer oder sonstiger Natur zu veröffentlichen. Und da passiert ja nichts. Einfach einerseits, weil sie Angst davor haben, dass diese Daten, da man weiß ja nicht, was mit diesen Daten passieren könnte. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Schnittstellen fehlen und programmiert werden müssen, weil das teilweise alte Systeme aus den 70er und 80er Jahren sind. Also da kommt eine ganze Menge Arbeit eben und auch Geld auf die Leute zu, beziehungsweise auf die Behörden. Und die sperren sich da sehr häufig. Und was so öffentliche Projekte angeht, sage ich auch, was Falk sagt, also die werden halt intern häufig schon von Leuten angeschoben, die das auf den Tisch bekommen, die dazu keine Lust haben und oder die sich damit nicht auskennen. Und dann hast du halt am Ende eine Ausschreibung, die halt kein Experte gemacht hat, sondern jemand, der eine Ausschreibung macht, der dafür zuständig
ist. Wobei, also manchmal glaube ich auch, dass das sind teilweise noch viel banalere Sachen, die da eine Rolle spielen. Also bei der deutschen digitalen Mobilität gibt es sicher auch Eifersüchteleien und Konkurrenz zwischen beteiligten Institutionen. Dann spielt der Föderalismus noch mit rein. Da wollen die Länder mitreden, weil Kultur ja Ländersache ist und die deutsche digitale Bibliothek dann ja vom Bund gemacht wird und den Ländern auf. Also da gibt's 1000 Sachen und dann spielt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz noch mit rein und alles Mögliche. Und da dann eine Linie reinzukriegen, wo man sagt, so wird das jetzt gemacht und so muss die Software aussehen und so wird die Digitalisierung veranstaltet, das halte ich auch für eine Herkulesaufgabe. Das möchte ich nicht machen müssen.
Um jetzt zum Abschied vielleicht nochmal so einen kleinen Lichtblick hier in die Runde zu werfen. Open Access scheint voranzukommen.
Juhu, endlich.
großes Hallo.
Nein, das ist
was war das nochmal?
Wir müssen auch nochmal unterscheiden. Also Open Access jetzt nicht im Sinne von Netzzugang Open Access, sondern Open Access im Sinne von Zugriff auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Publikationen. So. Und da scheint es tatsächlich jetzt langsam etwas Bewegung zu geben, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene, dass man doch sagt, juhu, wir wollen, dass das, was wir aus staatlichen Mitteln finanziert haben, tatsächlich auch den Bürgern im weitesten Sinne zur Verfügung steht. Die Konditionen sind allerdings immer noch nicht so ganz klar.
Da können wir gleich nochmal drauf kommen, nur nochmal um den Background, um diesen merkwürdigen, bizarren Geldflusszirkel irgendwie zu skizzieren, der da ist. Es gibt, und über den sich ja auf alle aufregen und auf dem sozusagen auch diese Open Access Idee fußt, staatlich finanzierte Forscher forschen, publizieren, geben das an einen privaten Verlag, zahlen womöglich noch eine Produktionskostenbeihilfe. Dieser private Verlag druckt ein Journal, das dann die staatlich finanzierte Bibliothek an der Uni wieder zurückkauft und für sehr viel Geld eben im Zweifel abonnieren muss. Und da setzt halt Open Access an und sagt, pass auf, also was staatlich finanziert ist, das soll in welcher Form auch immer, wie schnell auch immer, manchmal sofort, manchmal nach einer bestimmten Zeit, gratis für alle im Web zur Verfügung stehen. So, jetzt gibt's halt auf der EU diese Initiative. Es gibt in Großbritannien, die sind vorausgeprescht und wollen 2013 das verpflichtend machen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, in welchem Weg das geschehen soll. Es gibt ja diesen grünen und den goldenen Weg. Der goldene Weg, also der grüne Weg sagt, Du kannst deine wissenschaftliche Publikation ganz normal wie bisher auch in einem Journal veröffentlichen, Science und wie auch immer. Aber die können dir nicht mehr verbieten, das eben auch als Open Access zur Verfügung zu stellen. Oder du musst es beziehungsweise, glaube ich, nach einer gewissen Zeit, 1-2 Monaten, Open Access zur Verfügung stellen. Läuft es darauf hinaus oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Naja, also letzten Endes an Möglichkeiten ist da überhaupt gar kein Mangel. Also sozusagen die Gestaltungsmodi kannst du natürlich bis zum Get-No irgendwie ausdifferenzieren. Weil natürlich auch immer die spannende Frage ist sozusagen, was heißt die Publikation? Heißt das jetzt, dass es dann in gedruckter Form zur Verfügung stehen muss, in digitaler Form? Unter welchen Voraussetzungen, nur für den Privatgebrauch oder auch für den kommerziellen? Wie sieht's denn damit aus? Also, oder nur für den privaten und nicht für den institutionellen Gebrauch? Das ist ja alles noch Streitgegenstand. Die Briten haben sich tatsächlich relativ weit vorgewagt mit ihrem Modell. Ob es tatsächlich für Deutschland auch identisch funktionieren würde? Da wage ich ein bisschen dran zu zweifeln, weil die Situation tatsächlich auch nochmal ein bisschen unterschiedlich ist mit den Verpflichtungen, was auch damit zu tun hat, wie sozusagen der Forschungsmarkt in Großbritannien funktioniert. Dort hat tatsächlich sozusagen der Staat einen kleineren Share an dem, was man Forschung nennt. Also dort gibt es tatsächlich wesentlich mehr, also im Verhältnis, wesentlich mehr privat finanzierte Forschung, sodass Open Access dort ein kleineres Streitthema ist. In Deutschland ist es so, dass wir sehr viel Mischfinanzierung haben, wo es besonders schwierig ist sozusagen. Also Fraunhofer ist ja so eine Mischinstitution zum Beispiel, wo staatliche Kohle reingeht und private Kohle reingeht. Und das ist natürlich schon die Frage, unter welchen Voraussetzungen, also wie willst du dann damit umgehen? Gilt dann ab einem Cent Staatsbeteiligung, muss es dann irgendwie auch veröffentlicht sein oder nicht? Das ist sehr viel schwieriger als zum Beispiel, finde ich persönlich, als bei Max Planck, wo halt klar ist, die Kohle kommt vom Staat. Also mit ganz wenigen Ausnahmen.
Jürgen. Ja, wobei selbst da gibt es ja diverse Streitpunkte auch im Open Access. Das geht dann auch um Peer Review. Ne? Das heißt also, die Verlage sagen ja dann immer, diese teuren Wissenschaftszeitschriften rausgeben. Wir kümmern uns ja darum, dass andere Forscher das kontrollieren, was da veröffentlicht wird und so. Wobei das ging schon oft dermaßen in die Hose, auch bei den Wissenschaftsvorlagen, dass das jetzt auch nicht mehr das Argument ist. Also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass es auf sowas wie, man kann, die Verlage können das machen, aber es gibt eben auch die Pflicht, zumindest für öffentlich bestellte Forscher, das auch als Open Access rauszugeben. Das ist eigentlich der richtige Weg dafür. Wie weit diese ganze Peer-Review-Infrastruktur in Zukunft noch Bestand haben wird, ist eh die Frage.
Ja, aber wenn nicht, da greift ja dann wieder das schöne Internet rein und dann kann man ja hoffen, eben, dass die Schwärme auch im wissenschaftlichen Bereich sich dann ransetzen und sagen, wenn dann wirklich was halbwegs Wichtiges veröffentlicht wird, dann schaut dann eben auch eine wissenschaftliche Gemeinde drauf und sagt halt, nee, also da kann was nicht stimmen oder das kann so nicht hin und kannst du kommentieren oder kann da irgendwas selber zu veröffentlichen. Das Problem im Moment ist ja auch bei den Verlagen, ist, dass es halt, die haben, ich glaube, es gibt zwei oder so, die sehr groß sind und die teilen sich den Markt halt auf und das zu Preisen, wo man halt irgendwie, ich weiß nicht, so ein Journal im biologischen, genetischen Bereich kostet dann schon mal 16.000 bis 25.000 Euro irgendwie für 4 Ausgaben oder 5 Ausgaben. Das ist halt echt ein Witz, wenn man das hört und wenn man dann eben weiß, dass es öffentlich finanzierter oder öffentlich finanzierte Wissenschaft ist, die da veröffentlicht wird, die dann unter Verschluss kommt, der auch. Also letztendlich komme ich ja an dieses Material auch nicht mehr ran, seitdem ich bin dann irgendwo in der Uni-Bibliothek, halte ich das auch für ein Unding. Also das ist die letzten 50 Jahre so gelaufen und das ist ein bisschen merkwürdig und ich denke auch, dass das, was die Briten eben machen, halte ich für den absolut richtigen Weg.
Ja. Es gibt ja auch, also je nach Wissenschaftsfraktion unterschiedliche weitgehende, schon existierende Open Access Lösungen. Also in der theoretischen Physik und in der Mathematik gibt es sehr viele Open Access Journale, die online verfügbar sind und wo das überhaupt kein Problem ist. Es gab ja dann diesen berühmten Heidelberger Appell mal, wo dann die Geisteswissenschaftler das irgendwie völlig in den falschen Hals gekriegt haben und meinten, sie müssten jetzt ihre geisteswissenschaftlichen Analysen auch als Open Access zur Verfügung stellen, weil um dies natürlich nicht geht, sondern es geht um naturwissenschaftliche Forschung erstmal.
Naja, es geht nicht nur darum. Also man muss aber dazu sagen, das Problem, was sich gerade speziell bei den Geistes- und Sozialwissenschaften da oben drauf setzt, ist die Frage der Reputationsmechanismen. Ja. Denn es ist normalerweise so, dass es Journals gibt, die hoch gerankt sind, also die eine hohe Bedeutung haben innerhalb der jeweiligen Disziplin. Und sozusagen, wenn du nicht dort drin publizierst, sondern in irgendeinem anderen beliebigen, vielleicht auch Open Access Journal, dann hast du halt reputativ ein Problem. So, und genau das ist das, was du nicht so schnell aufgebrochen kriegst, selbst dann, wenn du Open Access sozusagen relativ weitgehend ermöglicht, vielleicht sogar verpflichtend machst.
Ja, aber da ist ja die
britische
Lösung.
Vielleicht trotzdem dahin gehen. Deswegen ist diese britische Lösung halt ein interessanter Ansatz an der Stelle, weil sie halt wirklich wesentlich verpflichtender an der Stelle ist. Dennoch, also für die deutsche Forschungslandschaft sehe ich das gerade jenseits der Naturwissenschaften noch als extrem schwierig zumindest an. Also, aber auch bei Medizin, Informatik, Bioinformatik und so weiter. Da wird es weiterhin auch noch sich sehr stark auf Nature, Science und Lancet, also
konzentrieren. Ja. Na gut, es gibt ja so die Befürchtung, dass man mit dem goldenen Weg dann auch noch die Marktmacht der Verlage zementiert. Aber das, glaube ich, das können wir jetzt in den letzten 30 Sekunden nicht mehr abschließend erörtern. Ich danke Jürgen Kuri ganz herzlich fürs Kommen. Stellvertretender Chefredakteur der CT, Falk Lücke, Autor aus Berlin und Don Dahlmann, Blogger.
Immer noch.
Auch nach einer Stunde noch. Ja, mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz herzlich auch trotz dieser etwas tristen, thematisch dunklen Sendung fürs Zuhören. Ich wünsche noch ein wunderschönes sonniges Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dem Programm weiter treu. Bis dann. Tschüss.